Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines KI-Lieblingspodcasts. Lea89. Hallo Barbara.
Hallo Jochen.
So, bevor wir uns über Ressourcen, mit denen wir unsere lieben kleinen Chatbot-Helferleins aufwerten können oder vielleicht auch nicht sprechen, habe ich eine unglaublich wichtige Frage an dich, Barbara. Besitzt du Schuhe von Allbirds, dieser Sportschuhmarke, die im Silicon Valley so lange wahnsinnig hip war, also bis sie nicht mehr hip waren?
Nein, ich besitze keine Allbirds-Schuhe.
Schade. Damit ist meine letzte Hoffnung gestorben, dass ich es irgendwie schaffe, das Thema KI, AI mit Allbirds zu verbinden, weil ich schaffe es nämlich nicht. Wenn du Schuhe von denen gehabt hättest, wäre das so quasi der letzte Strohhalm gewesen, der sie irgendwie mit dem Thema KI in Verbindung bringt.
Ja, das habe ich mich auch gefragt, was sie damit zu tun haben. Aber was auch meistens so geht, dass ich mehrfach in den letzten 24 Stunden gesagt, sagt dir Allbird was und ich jedes Mal vergesse, dass das die Schuhmarke ist, die wir jetzt hätten als Aktie kaufen sollen.
Ja, genau. Die jetzt beschlossen haben, obwohl sie keine Ahnung von gar nichts haben, dass sie ihre leere Aktiengesellschaftshülle dazu verwenden, um zum Neo-Cloud-Provider zu werden. Also für alle, die den Begriff zum ersten Mal gehört haben, das sind diese Cloud-Provider, die KI-Infrastruktur anbieten. Einige von denen wie Core, Weave kommen eigentlich aus dieser Krypto-Bro-Ecke.
Ja. Was haben wir davon gelernt?
Wir müssen
Sportschuhe. Egal, was du tust, sage einfach, du machst jetzt irgendwas. Ich habe da so einen Post losgetreten, vielleicht verlinken wir den. Da findet ihr ein AI-Bullshit-Bingo. Das heißt, ich würde empfehlen für euer nächstes Corporate Announcement, greift einfach auf diese Firmen, auf diese Buzzwords, retour euer Aktienkurs, falls ihr denn dafür verantwortlich seid. Oder das nächste Vorstandsaufsichtsrat-Meeting, wer auch immer uns hier heute so zuhört. Je nach Publikum ist das AI-Bullshit-Bingo dann wohl die Kommunikationsempfehlung.
Ja, definitiv. Und falls ihr ein Unternehmen gründet, vergesst bitte nicht, AI hinten dran zu hängen.
Ja, egal. Was Neo vorne, hinten AI, dann seid ihr fertig. Der Y-Combinator wartet auf euch.
So sieht's aus. Ja, mal einen kleinen Einblick in meinen Alltag, Barbara. Ich sitze da und arbeite noch viel an irgendwelchen Workflows für The Bybeat und ich schreibe Skills und sitze auch am ersten internen Plugin. Ich schreibe irgendwelche WordPress-Plugins mit Hilfe von Claude und Claude Code und Claude Cowork. Und worüber ich immer wieder stolpere, und das eigentlich schon seitdem diese ganze KI-Schose angefangen habe, sind irgendwelche Ressourcensammlungen. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe sie zuerst nie so ganz verstanden. Also irgendwelche Leute posten auf LinkedIn oder sonst wo, hey, ich habe hier x Prompts, die, keine Ahnung, deine Garage in Gold verwandeln. Mhm. Und ich sitze immer da und denke mir so, ich habe keine Garage. Also Gold hätte ich gerne, aber ich habe keine Garage. Was soll ich mit deinem Prompt? Also für mich war das vom Gefühl her immer so, ich mache ja so mein eigenes Ding und muss der KI erklären, was ich eigentlich von ihr will. Was hilft's mir, wenn ich den Prompt von irgendjemand anders nehme, der KI erklärt hat, was er will? Ich will doch was ganz anderes. Was soll ich mit diesen Prompt-Sammlungen? Und jetzt bin ich aber so weit, dass ich eben Skills schreibe und Anbindungen. Ich habe eine API-Anbindung an Podigy geschrieben, die funktioniert auch. Irgendwie eine Anbindung an die WordPress-API, wobei das leider Gottes keine API, sondern quasi eine Abilities-API für deren MCP-Server ist, wo ich mich heute noch frage, was zum Teufel haben die geraucht, um sich sowas auszudenken. Aber egal. Und manchmal sitze ich so da und frage mich, sag mal, das, was ich da mache, das haben doch andere irgendwie vielleicht auch schon mal gemacht. Und dann gucke ich mich um und auf den Gedanken bin ich zum ersten Mal gekommen, als irgend so ein IBM-Mensch mir über den Weg gelaufen ist, der Ressourcensammlungen teilt. Mhm. Der hat sich da unglaublich viel Mühe damit gemacht, dachte ich zumindest zuerst, bis ich ganz unten gesehen habe, dass er sich bei jemand anders bedankt hat, der die Ressourcenliste zusammengetragen hat. Und ich gucke dann da so drauf und mir, boah, das ist eine Riesensammlung von irgendwelchen MCP-Servern und von Skills und was die nicht alles können. Und gucke mir das dann so an und denke mir, ja, aber das ist irgendein GitHub-Repo, das ist irgendeine ZIP-Datei auf irgendeinem Google Drive und auch die Ressourcensammlung ist ein Google Doc von einem Google Drive von jemand, den ich nicht kenne. Und ich denke mir so, ich soll da jetzt draufklicken. Also zum ersten Mal frage ich mich schon, ob ich wirklich auf die Links in diesem Google Drive-Ding draufklicken soll, weil das ist ja schon, also das ist eine Phishing-Einladung. Also der IBM-Typ wird zumindest mal auf dieses Ding drauf geguckt haben, habe ich mir gedacht, wahrscheinlich kann ich auf die Links klicken, ohne dass was passiert. Aber auch da bin ich mir dann nicht mehr hundertprozentig sicher, weil der Typ hat das ja auch nur woanders kopiert und hat da eine Ressourcensammlung. Ich dachte mir, ja toll, jetzt installiere ich einen Skill von irgendwem, der diesen Skill irgendwo hingestellt hat. Also ich meine, mit dem Skill gebe ich dem Zugriff auf meinen Claude-Account, auf meine Dateien, auf eventuell hintendran angeschlossene, also auf die Podigy-API beispielsweise. Wenn in dem Skill jetzt in dem Ding, keine Ahnung, liegt drin, so such bitte nach irgendwelchem Schabernack, den ich treiben kann, lad bitte irgendwelche absurden Podcast-Folgen drauf hoch, falls jemand einen Podcast-Hoster verbunden hat. Dann habe ich auf einmal eine seltsame Podcast-Folge auf unserem Podcast. Oder er verbindet sich mit meinem Zapier Google Mail und schreibt E-Mails. Also kann er nicht, weil man bei mir nur Drafts erstellen kann und keine E-Mails abschicken. Aber wenn ich das freigegeben hätte, könnte er irgendwelche E-Mails verschicken und, keine Ahnung, meinen Stromanschluss kündigen oder so. Ja gut, das macht man heute nicht mehr per E-Mail. Aber gut, du weißt wahrscheinlich, worauf ich hinaus will, ne? Also auf der einen Seite sitze ich da und denke mir, irgendwie erfinde ich das Rad neu. Ich mach's aber trotzdem lieber selber, weil wenn ich selber geschrieben habe, weiß ich, was drinne ist. Mal abgesehen davon, dass ich bei ganz vielen Punkten dann da sitze und mir denke, so, wenn ich den Skill jetzt runterlade, so hundertprozentig trifft da meinen Geschmack eh nicht. Irgendwas muss ich anpassen. Wenn ich dann anfange, den Skill von jemand anders anzupassen, muss ich den aufmachen, entpacken. Ich muss die Markdown-Datei lesen, die da drinne steckt. Ich erzähle schon viel zu viel. Vielleicht sollten wir irgendwie mal erzählen, was ein Skill ist.
Ich wollte gerade sagen, darf ich dich ein bisschen einbremsen? Wir müssen ein bisschen weiter vorne anfangen.
Und also, was in dem Skill alles drin steckt.
Ja, nee, wir müssen sogar noch weiter vorne anfangen.
Noch weiter
vorne.
In dem
Fall, Jochen, guck mal heute. Heute bist du da mal individuell. Ist doch auch mal was, oder?
Das
vielleicht
toll,
nicht unbedingt
das
individuell.
Streitet mein Selbstbewusstsein.
Genau, vielleicht individuell. Nicht ganz individuell, aber zumindest eine Repräsentanz einer kleinen Gruppe.
War klar.
Und zwar bist du Repräsentanz der kleinen Gruppe. Moment, vielleicht, weil es ja meine Aufgaben sind, muss ich das eventuell auch einfach selber designen, anstatt, naja, ich lade mir da mal was runter. Wir machen einmal kurz eine Zeitreise und springen in das Jahr 2023, was jetzt, wenn ihr das Ding im April 2026 hört, eben 3 Jahre her ist. Überall poppten sie auf diversen Social-Media-Kanälen, die bekanntesten sicherlich Instagram, TikTok, Facebook und LinkedIn. Hier ist meine Prompt-Seitlung. Der Prompt, den seht ihr heute noch, der jeden McKinsey-Berater ersetzt und dir $500 die Stunde spart, bla bla bla. Also zick und eine Prompt-Sammlung. Als ich diese Prompt-Sammlung damals schon gesehen habe, hatte ich den gleichen Effekt wie du. Wer ist denn, kommt denn auf die Idee, dass das jetzt irgendwie hilft? Aber jetzt müssen wir mal einsteigen. Wir kommen also in 2023, trifft ein die Welt auf ein Konstrukt, was wir Gen-AI nennen, Chatbots nennen. Hat keine Idee, wie sie die Dinge verwenden sollen. Und es ist dieser Aha-Moment. Und wenn du noch nie irgendwie dir Gedanken gemacht hast, wie du mit so einem Chatbot agierst, dann brauchst du so ein bisschen Anschubshilfe. Und diese Inspiration findet also statt durch diese vordefinierten Prompts. Und der Aha-Effekt ist groß bei den meisten Leuten. Also Aha-Moment groß. Damit merken wir 2 Dinge. Erstens, Menschen brauchen, tun sich schwer mit dem weißen Blatt Papier bei einer Technologie grundsätzlich, aber auch, dass sie sich schwer tun mit einer Technologie. Und dann dieser große Moment, Aha-Moment, heißt, was etabliert sich im Hirn? Geil, wenn ich mir das von jemand anders klaue, muss ich selber weniger arbeiten. Wenn ihr jetzt schon ein Thema seht, was wir ein bisschen in den nächsten Wochen und Monate uns schon beschäftigt haben, was uns sicherlich die nächsten Monate und Jahre, je nachdem, wie lange wir diesen Podcast hier machen, verfolgen wird, ist die Faulheit der Menschen. Im Sinne von A oder auch das Interesse daran, eine Abkürzung zu finden. Das heißt, wir kommen aus einer Welt, wo diese geteilten Prompts, ein Aha-Moment, mir also scheinbar ein Gefühl von Enablement, also eine Befähigung gegeben haben, ohne dass ich aber wirklich je hinterfragt habe, was da eigentlich passiert. Jetzt springen wir in der Zeit nach vorne ins Jahr 2026. Im Jahr 2026 gibt es immer noch diese 1001 Ressource von irgendwelchen bescheuerten Prompts, die geteilt worden sind. Denn auch wenn wir 1 Milliarde Nutzer haben, rund 35% der Menschheit aktuell benutzt Chatbots in irgendeiner Art und Weise täglich. sehen wir diverse Effekte. Erstens, die meisten Nutzenden der Chatbots sind damit überfordert, zusammen mit sie verdummen aufgrund ihrer eigenen Faulheit bei der Nutzung. Und wir sehen den dritten großen Effekt, auch das hatten wir schon mal immer wieder in verschiedenen Folgen, die Profinutzer, die also mit Hirn, Verstand und Grundlagenbildung bewegen sich immer weiter weg von denen, die es nicht getan haben und nicht tun. Und jetzt kommen wir zu deiner Erfahrung. Das heißt, du hast relativ früh vielleicht mal einen Prompt genommen, so wie wir alle, dachtest dir, es ist cool. Aber der Journalist mit kritischem Sachverstand denkt sich, ja, aber das ist ja nicht genau das, was ich will, und fängt an, sich selbst seine Sachen zu erarbeiten. Das haben die anderen aber großteils nicht gemacht. Jetzt sind wir zwar im Jahr 2026, wir reden also jetzt nicht nur über Prompts, sondern jetzt reden wir auch noch irgendwie über Skills, irgendwelche Markdown-Files, irgendwelche GitHub-Repos und irgendwelche MCPs, API-Schnittstellen und die Rest, anstatt dass wir jetzt prompten, wipe-coden wir the crazy bad shit out of it. Nur was nicht stattgefunden hat, ist diese Reflexion, was das eigentlich bedeutet. Und zwar, und jetzt kommt es, während ich davor mir Anführungszeichen auf einer sehr persönlichen Ebene nur geschadet habe, dass ich nie gefragt habe, was macht einen guten Prompt aus, was will ich da eigentlich überhaupt, sonst irgendwas, gehe ich jetzt in eine nächste Stufe und das ist das, was du schon angesprochen hast. Wer teilt das, aus welchen Beweggründen und was heißt denn das eigentlich alles? Stichwort auch das, was wir hier schon immer mal wieder angesprochen haben und wer mir auf LinkedIn folgt, wird mitbekommen, dass ich in den letzten paar, ja, besonders auch in den letzten paar Wochen immer mehr über Cybersecurity gesprochen habe. Und jetzt fügen sich mehrere Themen zusammen. Nämlich in dem Moment, wo ich Ressourcen von extern benutze, müsste ich mich also sehr viel mehr Fragen stellen. Also unter anderem, was steht denn in diesem ganzen Zeug eigentlich drin, bevor ich es verwende und was hat das für Auswirkungen? Und jetzt sind wir in diesem, warum ich Jochen quasi dir sagen kann, du bist eine Minderheit, weil das die Minderheit der Leute ist, die so drüber nachdenken. Die große Mehrheit denkt, das ist das Gleiche wie Prompt Libraries, das ist doch das Gleiche. Und warum soll ich die ganze Arbeit da reinstecken, wenn ich es doch völlig folgerichtig, keiner von uns wacht ja morgen auf und hat ein wirklich hochindividuelles Problem, eigentlich sollte das jemand anders doch schon haben, gelöst haben, nur kann ich überhaupt einschätzen, was diese Lösung heißt, ja oder nein. Und jetzt bewegen wir uns in der Variante, warum in 2026 so ein echter Bruchpunkt in dem ganzen Thema rund um AI gerade stattfindet, in verschiedenen Bruchpunkten. Also wir zersplittern quasi. Es ist nicht ein großer Bruchpunkt, sondern es sind mehrere Bruchpunkte. Und eine Zersplitterung ist eben dieses, naja, da hat jemand eine Ressourcensammlung zusammengestellt und soll ich die jetzt benutzen, ja oder nein? Spoiler, die meisten stellen sich noch nicht mal die Frage, sondern nehmen sie einfach ja. Mit all ihren sehr dramatischen Konsequenzen.
Ja, es ist halt, ich habe das so ein bisschen, also die erste Motivation bei mir war so der Vergleich mit dem Streaming. Das wird jetzt ganz oldschool. Ich habe lange Zeit lang meine Musik und ähnliche Sachen immer offline auf das Gerät runtergeladen und bin dann auf offline gegangen und habe dann die Musik, die ich unterwegs gehört habe, offline gehört, weil ich es einfach abstrus fand vom reinen Traffic-Gedanken her, dass ich jedes Mal dieses Lied übers Netz abspiele, wenn ich es mal wieder dieselbe Rotation ist, die quasi mal einen Monat lang bei mir läuft, diesen Traffic für nichts zu erzeugen, fand ich absurd. Und deswegen habe ich mich überhaupt mit diesen Ressourcensammlungen beschäftigt, weil ich mir auch gedacht habe, so eine Standardanwendungen, API-Anbindungen oder sowas, auch irgendwie Ressourcenverschwendung, wenn ich mich da hinsetze und sowas schreibe. Also ich musste dann feststellen, ist es sowieso nicht, weil, keine Ahnung, wenn die Use Cases eben so speziell sind, ist es mehr Arbeit, was Fertiges anzupassen, aber das ist ja schon wieder ein viel tieferes Thema. Nee, ich saß einfach da, habe mir diese Ressourcensammlung angeguckt, habe ich mir gedacht, warte mal, die haben doch alle davon gesprochen, dass sie irgendwelche Marktplätze und öffentliche Plätze einrichten wollen, an dem du dir dann ein Skill oder ein Plugin für Claude oder sowas runterladen kannst. Jetzt ist das so, wenn man ein Skill mit einer App vergleicht. Ich erlaube mir das jetzt einfach mal, weil in der App stecken Funktionalitäten drin. Da können Software-Schnittstellen drin stecken. Und ein Skill ist eben mehr als nur ein Markdown-File unter Umständen. Bei mir steckt in einem Skill ja auch eine API-Anbindung drin. Ob die da jetzt richtig drin steckt oder nicht, das kann mir die Barbara dann wahrscheinlich sagen, ob ich die lieber woanders hingesteckt habe. Aber so ist es halt. Und so ist es auch bei vielen von diesen Skills, die ich zum Runterladen sehe. Und bei Apple und bei Android besteht ja auch schon ein Unterschied zwischen den Marketplaces, weil beide Marketplaces unterschiedlich gemanagt werden. Und wenn ich bei Apple was runterlade, habe persönlich ich, das ist diskutabel, weil auch da rutschen manchmal Sachen durch, ein besseres Gefühl, als wie wenn ich ein Android-Gerät hätte und Apps runterlade, weil da sind schon seltsame Sachen passiert. Da muss man auch da eigentlich als Smartphone-Anwender wissen, wenn diese App irgendwelche seltsamen Berechtigungen von mir erfordert, sollte ich mir überlegen, ob ich die wirklich freigebe oder nicht. Weil, keine Ahnung, dass die Thermometer-App oder der Tacho für mein Fahrrad, den ich auf mein Fahrrad schnalle, der braucht keinen Zugriff auf mein Telefonbuch. Sollte ich nicht geben, weil was will das, was will die App? Warum will die mein Telefonbuch lesen? Ne? So. Und ähnlich ist das ja, wenn ich mir jetzt ein Skill runterlade, sowas. Ich lade mir damit potenziell eine Sammlung an Funktionen herunter. Ja. Und dann erwarte ich, wenn ich mir das beispielsweise aus einem, keine Ahnung, OpenAI oder Anthropic-Marktplatz runterlade, ja eigentlich, dass ich da safe bin. Aber nach meinem Dafürhalten bin ich da nicht wirklich safe. Die übernehmen ja
also
nicht die
Verantwortung. Ein paar Sachen auseinanderhalten. Also grundsätzlich, also erstmal, um euch ein bisschen abzuholen, was will euch Jochen sagen? Jochen will euch sagen, dass wenn ihr eine App runterladet, die auf einem Android oder iPhone installiert, dann gibt es einen Marketplace, der dazwischen geschaltet ist. Einmal den von Google, einmal den von Galaxy, wenn ihr ein Samsung-Phone habt, oder eben den von Apple, wo diese Apps durch eine bestimmte Security-Prüfung durch müssen, sodass möglichst keine Malware installiert wird. Ihr könnt natürlich bei einer Einstellung noch eine selber ins Knie schießen, Beispiel mit dem Tacho, er gibt dann die Daten sehr großzügig weiter frei, aber definitiv Malware oder ihr seid super easy zu hacken, ist zumindest geblockt. Das ist mal Schritt 1. Und jetzt ist die Frage, haben wir überhaupt diese Arten an Sicherheitsstufen durch irgendwelche Provider dazwischen. Würde ich jetzt mal sagen, bei den grundsätzlichen Marketplaces, nachdem die nicht so viel genutzt werden, das war eher so ein bisschen so eine Idee, glaube ich, die ChatGPT und die OpenAI und auch Anthropic so ein bisschen eventuell gucken wollten. Ja, die haben schon, also wenn das die großen Sachen sind, dann sind die schon durch ein grundsätzliches Security-Screening durchgegangen, dass da jetzt nicht der totale Humbug drin ist. Also das ist schon fein, aber so läuft die Welt ja auch nicht. Der Großteil wiederum geht den Weg Social Media. Dort werden die meisten Ideen geteilt. Das heißt, das ist halt normalerweise bei Apps, kannst du die teilweise gar nicht installieren oder dein Telefon redet relativ viel mit dir, was du denn jetzt hier da Unsicheres draufladen willst. Das wird die AI, das wird kein Chatbot, das wird kein Claude, das wird dir sagen, das ist unsicher, was du da gerade reinlädst. Das ist keine Funktionalität, die da drin vorhanden ist, aufgrund auch der Komplexität, wie Attacken aussehen können. Das heißt, was wir uns halt realistisch, aber das geht ein bisschen, also wir haben halt mehrere Sachen. Ihr solltet, also hier der erste Takeaway, wenn ihr die Quelle nicht kennt und vertraut, und das heißt bis in die Tiefen checken, Jochen hat das ja sehr schön durchgetanzt, da steht jemand also in dem Fall mit IBM. IBM ist für uns irgendwie ein trustworthy Partner, also das heißt, leisen wir was zu IBM, gute Firma. Dann stellen wir aber fest, dass IBM auch nur auf Pseudo-LinkedIn-Clown XY zurückgegriffen hat. Jetzt sollte unser Vertrauen schon mal gebrochen sein. Jetzt wissen wir auch nicht, wo der Clown hergekommen ist. Das heißt, du hast so eine Karikatur an Clowns und kein Mensch dazwischen hat irgendwie mal gecheckt, was da drin ist. Irgendwo steht noch ein Disclaimer. Viel Spaß beim Nutzen, ich bin dafür nicht verantwortlich. Zurück zu, das sind alles reflektierte Gedanken. Meine Realität, mit der ich auch in einem Enterprise-Security-Umfeld repräsentiert, ist, dass die Leute überhaupt nicht so weit denken, weil die sehen im Zweifelsfall nur das oder es ist auf irgendwie, keine Ahnung, GitHub-Repo und das GitHub-Repo muss ja irgendwie safe sein, weil GitHub hat das geprüft. Ich habe keine Ahnung, wie sie auf diese Ideen kommen. Aber die Realität ist halt schlicht und einfach, dass wir in einer Welt in 2026 sind, wo wir uns halt die meisten Leute sich drei Jahre lang böse ins Knie geschossen haben, weil sie sich halt Pseudo-Informationen reingezogen haben und immer noch den Cheatway suchen mit, es ist irgendwas besser, leichter, weil du kannst natürlich diese Ressourcen nutzen, wenn du bereit bist, sie zu kontrollieren. Oder du Leute hast, denen du vertrauen kannst an der Stelle oder sonst irgendwas. Das ist schon möglich, aber die Realität ist halt schlicht und einfach. Das Internet will dir morgens meistens nichts Gutes, wenn du gratis was bekommst.
Ja, und es ist halt, also es fängt quasi mit dem banalen Unterschied, wenn ich da in meine Journalistensprache zurückfalle, zwischen Sekundär- und Primärquelle, schon zurück. Ne? Der IBM-Mensch hat ja nicht als IBM gehandelt, sondern in seinem Social-Media-Account hat eine Sekundärquelle geteilt. Also sprich, auch er hat von jemand anders die Informationen weitergeteilt. Und ganz ehrlich, wenn halt jemand eine Ressourcensammlung mit 60 Links teilt, die auf weiß der Geier wie viele Skills und Plugins zurückgehen, die wird er nicht geprüft haben. Egal, wer es ist. Und wenn es der tollste KI-Influencer ist, ne? Und der einzige Fall, wo ich vielleicht sagen würde, wenn du Mitglied bist bei irgendeinem von diesen KI-Clubs oder sonst was und der stellt von sich aus irgendwas zur Verfügung, dann hast du zumindest die Dritthaftung mit drin, weil das, was er anbietet, wenn das Schaden anrichtet und er da gewerblich dafür gerade stehen muss, hast du ja zumindest ein kleines bisschen was. Aber das hast du halt auch nur, wenn du mit dem eine geschäftliche Verbindung eingegangen bist.
Es ist nicht, dass wenn du irgendwas gratis oder eine DM auf LinkedIn oder Instagram oder TikTok. Aber die Realität ist halt, wenn ihr diese Sachen nutzt, auch die Prompts davor waren schon, die waren einfach, und da 23 bis 25 hatten wir einfach nur Schrott-Prompts. Herzlich willkommen, ihr habt nie rausgefunden, wie die Dinger wirklich funktionieren, ihr habt nie gelernt, wie ihr wirklich mit den Dingern umgeht, ihr habt euch über keine Workflows angeguckt, ihr seid jetzt ganz verwundert, dass ihr über Context Engineering, Context Rot, warum wir 1000 und 1000 prägen, macht die scheiß Memory-Funktionen aus, bla bla bla, jetzt seid ihr alle darüber überrascht, ihr natürlich nicht, ist ja euer KI-Lieblings-Podcast, ihr denkt euch, haha, weiß ich alles. Vielleicht wissen das aber ganz viele andere Leute nicht. So, und das Zweite ist, jetzt sind wir in dieser neuen Variante, wo also dieses historisch gelernte Verhalten dich echt in den Hintern beißt und auch insbesondere im Unternehmenskontext in den Hintern beißt, weil natürlich auch, und jetzt hier gucken wir mal kurz ein bisschen hinter die Kulissen, so, die meisten Unternehmen haben keine sauberen Prompt-Libraries ausgerollt, diese Prompt-Libraries sind teilweise zusammengestellt worden von irgendwelchen auch wieder Sekundär- und Drittquellen, jetzt werden irgendwelche Skills in irgendwelchen Sachen durch die Gegend geballert in den Firmen, die Security ist nicht vorbereitet, dass diese Sachen geprüft werden müssen, ein viel größerer Teil der Welt muss auf einmal GitHub-Repo-Zugang bekommen, wo eigentlich sonst unsere Codebases lagen, um sonst irgendwas, Markdowns, heiterer Spaß. Warum? Weil die letzten 3 Jahre nicht für das, was nicht genutzt worden sind, für das, was eigentlich notwendig gewesen wäre. Und jetzt kommst du halt in die nächste Stufe rein und jetzt denken wir das mal zu Ende. Du gehst auf irgendjemand hat eine Ressourcenquelle für irgendwelche Skills geteilt. Diese Skills, du hast schon mal grob was von einem Markdown-Format gehört, weil Jochen und ich sagen ja immer, Markdown liebt das LLM, haben wir es also schon mal gemerkt. Du siehst also ein lustiges MD-File und du brauchst jetzt irgendwas, was miteinander sprechen kann, weil du hast irgendwie so ein Lovable und N8N und irgendeinen lustigen Workflow, sonst irgendwas. Also du hast wirklich irgendwas, was ausführen soll. Dafür siehst du ein Skill, da ist dann also nicht nur, da ist der Markdown drin, da ist noch das im Markdown ausführbarer Code drin. Was du nicht siehst, ist, dass dieses MD mit dem ausführbaren Code malicious ist. Und zwar malicious, um eine Backdoor von mir aus zu öffnen oder sonstige Sachen, die einfach nicht in dem sind, wo du bist. Und jetzt baust du das in dein lustiges Projekt ein. In deinem Projekt findet jetzt aber erstmal gar nichts Spannendes statt, aber dann irgendwann hast du dieses, da bist ein kleines Unternehmen und dann hast du da irgendwie dein Time-Tracking über so eine lustige Lovable-App gemacht. Das läuft alles ganz gut. Das heißt, du wirst innerhalb von weniger Wochen in deine Lovable-App, das aber irgendwie auf Repos und Skills historisch besteht von irgendwelchen Sachen, die du nicht gecheckt hast, weil kannst du auch gar nicht. Und dann hast du also deinen In-House-Case, wo ein bisschen Zeitmanagement drin ist, kriegst ein bisschen mehr Sachen und aus dem Zeitmanagement, Zeit-Tracking-System deiner Mitarbeiter, was sie für ihre Arbeiten gedauert haben, wird nach und nach ein Abrechnungssystem und aus dem Abrechnungssystem werden dann irgendwelche E-Mails und irgendwann liegen da Kontendaten drin. So eskalieren diese Projekte relativ schnell innerhalb weniger Wochen, weil es super easy ist, dass das so cool ist und dass das alles so schön funktioniert. So, dann hast du da jetzt aber im Laufe der Wochen 5 bis 6 verschiedene Sachen installiert, von denen du keine Ahnung hast. Und dann siehst du im Zweifelsfall, vielleicht folgst du mir auf LinkedIn, wieder mal Supply Chain Attack, Light LLM wurde angegriffen, NPM-Sachen wurden geöffnet und du denkst, ja, hab ja alles nichts mit zu tun. Spoiler hast du schon. Weil du im Zweifelsfall auf Sachen zurückgegriffen hast, die damit relevant sind, weil du irgendwelche lustigen Agenten ausgerollt hast, die aber natürlich in dem Prototypen Wipe Coding Stage hat das alles wurscht. Du hast es ja zumindest an ein paar Kollegen deployed. Das heißt, die Effekte, die daraus entstehen, sind kurzfristig relativ nicht vorhanden. Geht alles, läuft alles, der Gewinn ist da. Und innerhalb von wenigen Wochen, Monaten, entstehen Nachläufer, von denen du noch nicht mal weißt, was du zu tun hast, weil du dich ja davon nicht betroffen fühlst. Weil du ja natürlich bis jetzt hier, ihr seid ja Profis, ihr folgt den Cyber Security News. Aber du denkst natürlich trotzdem, dass es nichts mit dir zu tun hat, weil diese ganzen Begriffe dir ja nichts sagen. Und das ist, was ich meinte mit vorhin, wir sind in so einem interessanten Punkt, weil kannst du einen Markdown-File runterladen? Ja, um es als Inspirationsquelle zu nehmen. Und wenn du nicht weißt, auf was du achten musst, vielleicht hast du sogar, vielleicht bist du der Vollprofi und checkst deine Skills mit einer anderen Instanz, bevor du sie irgendwo einimplementierst. Ich sage nur Stichwort Mythos und LLM für die Cybersecurity nutzen. Würdest du das alles tun? Aber wisst ihr, was das für ein Aufwand ist? Das entspricht nicht dem, wie der Mensch gerne hektisch schnell reich werden möchte. Gold in der Garage. Gut, der Jochen ist raus, der hat ja keine Garage. Aber das ist die Realität. Die Realität ist, dass die Zeit nicht sinnvoll genutzt worden ist. Und jetzt ist es halt dann, selber machen, gibt dir Kontrolle. Aber auch, lieber Jochen, wir wissen auch, dass du nicht typisch bist, denn du hast eine Product History, du kannst bis zum bestimmten Grad coden. Das heißt, du bist halt eben nicht der klassische Anwender, Anwenderin, die komplett tech-fern ist. Und das, was halt, und wie gesagt, da sitze ich halt auch mit traurigen Äuglein da. Das ist übrigens noch nicht mitbekommen, und je nachdem, wenn ihr die Folge hört, habt ihr noch Chancen, in Batch 5 reinzukommen, dass der KI-Trainer der letzte Batch hier stattfinden wird und muss, weil ich es einfach quasi von dem Vorbereitungsaufwand in diesem Format nicht mehr schaffe zu stemmen, um auf dem Qualitätslevel zu sein. Und ich bin gespannt, wie die Folgeformate ausschauen, auch aus dem einfachen Grund. Jetzt muss ich in Zukunft auf Vorwissen setzen und ich frage mich, wer dieses Vorwissen so ein bisschen hat. Gut, jetzt bei uns wird es auch noch Angebote fürs Vorwissen geben, aber das ist ja die bittere Realität. Nur jetzt hat das fehlende Vorwissen nicht mehr nur persönliche Konsequenzen, sondern sehr, sehr eventuell dramatische Konsequenzen. Wenn wir uns gerade mal aktuell schon angucken, was an der Cybersecurity-Front Dramatisches passiert, wird es unschön werden.
Ja, also die Sache ist halt die, ich merke es ja an mir selber, das technische Vorwissen und Verständnis für das, was unter der Motorhaube läuft, hilft halt. Es hilft dabei, auch die eigenen KI-Fähigkeiten hochzuleveln. Und im Moment zumindest würde ich mich zu der Aussage versteigen, dass es eigentlich dringend notwendig ist, wenn man advanced mit KI arbeiten möchte, eigentlich in dem Moment, wo man seinen ersten Skill schreibt, sollte man wissen, was im Hintergrund passiert. Und das glaube ich, ist was, wo es echt viel Motivation dazu braucht, weil der Anlass, warum die Menschen zur KI greifen, ist ja, sich Arbeit zu ersparen. Und die KI ermöglicht mir jetzt Dinge zu tun, zu denen ich vorher nicht in der Lage war. Sie codet selbst für mich, sie schreibt mir eine UI. Irgendwelche Menschen, von denen ich genau weiß, dass sie nicht coden, entwickeln sich irgendwelche kleinen Apps und freuen sich da wahnsinnig drüber. Ist ja auch toll, ne? Ja. Freude sei ihnen gegönnt. Nur in dem Moment, wo das Ding halt nicht nur das Licht an- und ausschaltet zu Hause, wobei das auch schon gefährlich werden kann, weil er damit Zugriff auf Smart-Home-Fähigkeiten bekommt. Ich musste mal meinen Router komplett zurücksetzen, Apps deinstallieren, weil ich irgendeine chinesische Lampe mit Alexa-Funktionalität gekauft hat, einen ganzen Satz, da war eine App mit dabei. Ja. Die App sah so aus wie die sonst von dem üblichen chinesischen Konzern ausgeliefert wurde. Bin mir mittlerweile allerdings ziemlich sicher, dass die App das eben nicht war, dass das irgend also auch China kämpft mit Copycats, also eine China-Copycat war, aber die Lampen waren billig. Und als ich die dann installiert hatte, fingen die an zu blinken und ständig ihre Farbe zu wechseln und sich ein- und auszuschalten. Und es war so random, dass ich mir gedacht habe, okay, so ich kriege jetzt die Paranoia. Da sitzt in China irgendwo einer, lacht sich einen Ast ab und schaltet ständig meine Lampen an und aus. Also es war auf jeden Fall random und es fing dann auch irgendwie an, skurrile Kreise zu ziehen. Also ich musste dann das Netzwerk cleanen einfach und alles zurücksetzen. Ja, aber worauf ich hinaus will, ist eigentlich das ist ja eigentlich der Grund, warum viele auf KI zugreifen, der ist, dass sie sich was ersparen wollen. Ja. Ne? Also wer jetzt mit KI codet, hat ja nicht vor, zum Entwickler zu werden. Und meine böse Botschaft wäre jetzt, musst du aber.
Das ist ziemlich, ich höre momentan auch immer, wenn ich dann so rede, okay, dann müssen wir das machen. Du, ich fahre das Auto nur, ich bin nicht der Mechaniker. Okay, es gibt den Case, wo du nur konsumierst. Wir wissen doch schon die Konsequenzen von nur konsumieren. Siehe Instagram, siehe TikTok, siehe Social Media. Also das heißt, du willst wieder nur konsumieren. Bitte, ich meine, hier nicht im Märtyrermodus, have fun with it. Aber die Idee, die Konsequenz dessen ist, wenn du nicht weißt, was unter deiner scheiß Motorhaube ist, dann konsumierst du nur. Was okay ist, wenn der Automechaniker irgendwie noch ums Eck ist und dein Auto fixen kannst. These, wie viel Automechaniker für AI haben wir denn?
Und wie viel kriegen wir noch?
Also genau, wie viel kriegen wir noch? Und das ist halt die Grundsatzfrage. Und das ist so ein ich habe schon immer, insbesondere die Keynotes in 2023 immer eröffnet, der großartige Moment, in dem wir uns jetzt bewegen, dass wir eine Technologie haben, die uns alle zu Produzenten machen kann. Kann. Aber ihr müsst euch entscheiden, ob ihr Produzenten oder Konsumenten ist. Und dieses Beispiel mit, ich muss das Auto doch nur fahren, ist halt Ausdruck von Konsument. Achtung, der Mechaniker baut ja den Motor auch nicht komplett. Aber Produzent wäre immer so, aber ich muss doch jetzt kein Large Language Modell trainieren. Das ist nicht das Gleiche. Der Produzent weiß aber, wie das Ding gebaut ist, weiß, dass es eventuell ganz andere Sachen gibt, kennt seine Grenzen, kann es nachvollziehen und kann vielleicht reverse-engineert den Motor auseinander wieder zusammenbauen, wenn er schon mal fertig gebaut ist. Aber ja, und zwar müssen jetzt alle Informatik studieren? Nein. Das ist, glaube ich, eines der Studien, die man sich eventuell sparen kann. Musst du aber ein Grundlagenverständnis eben über genau diese Sachen haben. Es gibt mehr als nur GenAI. Wir haben so eine Erklärbär-Folge für euch mal aufgenommen. Ganz am Anfang könnt ihr mal zurückhopfen. So ein Unterschied auch zwischen Machine Learning und sonst was mal. So ein bisschen Basics erklärt. Musst du irgendwie eine Grundlage haben, wie irgendwie Code funktioniert. Musst du. Ich meine, wenn du noch nie mit einem GitHub-Repo oder mit irgendwie dem Zeug gearbeitet hast, bring doch erstmal den Docker zum Laufen. Viel Spaß daran. Scheiterst du schon, wenn du noch nie in einer Codezeile gearbeitet hast. Und das ist kein Vorwurf. Das ist nicht schlimm, wenn das so ist. Aber die Frage ist doch, und da muss ich jede Zuhörerin und Zuhörer jetzt mal ganz realistisch an die eigene Nase fassen. Wir können ja euch nur eins sagen, der Jochen und ich und ganz viele andere meiner Kollegen auch. Jede Rolle wird sich verändern. Also jede unserer Jobbeschreibung wird sich. Und meine hat sich in den letzten 20 Jahren ständig verändert und meine hat sich, glaube ich, von letzter Woche zu heute schon wieder verändert. Jede Rolle verändert sich. Keiner von uns kann ganz genau wirklich sagen, wie deine Rolle sich verändern wird. Das kann keiner von uns. Ich kann euch aber eins sagen, aus den 20 Jahren, die ich den Job jetzt mache, es wird datengetriebener und es wird den großen Begriff immer KI-getriebener. Wenn du jetzt also die Idee verfolgst, dein eigenes Unternehmen und oder deine eigene Karriere zukunftssicher zu machen, dann musst du ja auf diese Fähigkeiten setzen und die sind Tech, Data, AI. Das heißt, ich muss entweder entstehen und da kommt ja auch dieser ganze Begriff der sogenannten Literacy her. Es ging nie darum, dass wir alle Code können, aber zu müssen die Grundprinzipien von Code verstehen, so wie Literacy, wie Alphabetisierung ein Spektrum ist. Aber wir müssen halt alle sehr viel höher in dieses Spektrum. Und da laufen wir halt jetzt durch eine Technologie, die unsere Faulheit enforced, die meisten von uns in die Hand nehmen, weil es schneller sein soll und entspannter sein soll, schießen wir uns ins Knie. Und die Studienlage spricht genau diese Sprache. Die Leute bei falscher Benutzung sind überanstrengt und, spitz ausgedrückt, verdummen. Und dann haben wir die anderen, die irgendwie dieses Problem nicht haben, eigenartig.
Ja, also um beim Beispiel vom Auto zu bleiben, klar, man fährt das Auto nur, aber man muss ja zumindest, wenn man eine Panne hat, in der Lage zu sein, bestimmte Sachen zu verstehen. So, ist da vielleicht noch Kühlerflüssigkeit drin? Habe ich genügend Benzin im Tank? Bin ich in der Lage, einen Reifen zu wechseln? Also die Westentaschenmechanik. Fähigkeiten. Und dann sollte ich halt einfach wissen, wenn ich quasi das auf KI übertrage, dass ich dann zumindest ein mündiger Konsument bin, finde ich. Das ist so die erste Stufe, oder?
Ja, also aber noch eins weiter. Wenn ich auf das verdammte Auto angewiesen bin oder es mein Lebensunterhalt ist, ist ja noch was anderes.
Das ist richtig. Also wenn ich Rikscha-Fahrer oder Taxifahrer
das ist so, und das finde ich so, das ist so klar, wenn ihr jetzt hier uns zuhört, weil ihr, aus welchen Gründen einmal, AI nur privat nutzt, yo, go for it. Dann ist es, musst du relativ wenig wissen. Aber zurück zu jede Jobrolle verändert sich. Das ist doch total affig, dass du glaubst, dass dein Job nicht von Data und AI betroffen ist, ist es AI schon. So, zurück jetzt mal. Damit ist doch jeder von uns nicht nur Autofahrerin, sondern Taxifahrerin und darauf angewiesen. Das heißt, meine Zuweisung ist doch eine ganz eine andere. Ich bin doch in einer Abhängigkeit zu den technischen Systemen. Und ich meine, wer jemals schon, übrigens Hand hoch, wer hat auch schon mal IT-Support überleben müssen, auf der anderen Seite, als ich musste IT-Support auswählen, fragt nicht, dass eine Geschichte für eine andere Stunde, wie ich da gelandet bin, hat was mit meiner großen Klappe zu tun. Und wenn du jemals auf der Seite vom IT-Support so einen halben Tag oder auch ein bisschen länger überlegt hast, da fragst du dich echt, wie dumm kann der Mensch sein? Du weißt schon irgendwann, warum du sagst, ist alles eingesteckt? So, nur da wird, wenn du dir anguckst, das wird immer so belächelt. Das ist wie, dass Frauen schlecht in Mathe sein dürfen, weil wir sind ja gut in Sprache in der Schule. Alter, das schießt uns ins Knie und zwar danach die nächsten noch 40 Jahre unserer Karriere. Lauter so ein Schrott. Und jetzt sind wir wieder die letzten 3 Jahre. Wie viele Leute haben die letzten 3 Jahre? Oder, ihr könnt ja mal draufholen, nutzen es jetzt, um realistisch mal einschätzen zu können. Das kann ich nicht behandeln, wie ich bin. Das ist völlig wurscht. Das geht an mir vorbei.
Ja, definitiv. Und bevor man irgendwelche Ressourcen nutzt, sollte man sie vielleicht einfach auch verstehen können. Also sich mal durchgelesen haben, was ist ein Skill, aus was besteht der, was bitte ist überhaupt MCP? Weil da passieren ja lustige Dinge. Wenn ich mir einen MCP-Server installieren möchte und lade mir da einen Skill runter, dann sagt er zu mir auf einmal, hey, ich brauche jetzt so einen Paketmanager. Mhm. Dann gibt dir die KI einen Code, den du in deine Kommandozeile droppst. Dann hast du auf einmal NPX auf deinem Rechner und dann kommt die Nummer, die Barbara vorhin erwähnt hat. Dann sagt nämlich dann der Skill NPX, ich brauche jetzt mal einen MCP-Server. Mhm. Und wenn der Skill halt böse ist, dann sagt er halt nicht, ich brauche jetzt mal den MCP-Server von Zapier, sondern ich brauche halt den von weiß ich nicht was, der dann auf deine Banking-Software zugreift und weiß der Geier, was irgendwie treibt. Und vor allen Dingen, das Witzige an der Geschichte ist ja, wenn dann so ein Server infiziert wird, der diese Pakete managt, also wenn, ne?
Ja, oder auch du hast sowas, weil du dir immer denkst, der letzte crazy shit ist immer das Beste. Und anstatt, dass du quasi auf die validated Repos zurückgreifst, greifst du aufs letzte zurück. Und 3, 2, 1 und ich habe dich aufgebaut. Eine der einfachsten Varianten, wir wissen, wie insecure GitHub an der Stelle ist, bis es lauter solche Späße.
Ja,
und nochmal, ich wiederhole mich, ich liebe Vibe Coding. Vibe coded the shit out of it. Nutzt es. Vibe Coding wird nicht deployed. Und ihr müsst einfach, wer raus aus Vibe Coding Welt will, der muss halt einfach heute mehr Ahnung haben als weniger Ahnung haben. Und das wird aktuell relativ dramatisch. Weil ihr könnt, aber ihr müsst halt auch wollen und die Zeit ist, um es mal hart auszudrücken, war gestern der beste Zeitpunkt bis heute. Das ist kein mehr nice to have. Wissen rund um das alles, was wir hier besprechen und versuchen euch zugänglich zu machen und ja, wahrscheinlich werden wir jetzt wieder gebasht, weil wir so viele englische Worte bei einem GitHub Repo, ja sorry, Freunde, das ist genau Ausdruck dessen, wo wir immer wieder gegen die Wand laufen. Von, das ist zu viel Denglisch, das sind zu viele Fachbegriffe. Ja, das hört diese armen Techies und Data-Leute wie wir seit Jahren und dann versuchen wir es einzudeutschen, dann wird alles vermenschlicht. Alles heißt dann irgendwie ein Skill, alles ist nicht das Gleiche. Und ich bin da manchmal ein bisschen dysotopisch zwischenzeitlich geworden, ob die Leute, ob wir euch nicht ein bisschen noch mehr in den Hintern treten sollten und zu sagen, der Zeitpunkt ist jetzt, ansonsten lauft ihr gegen die Wand.
Ja, also man begibt sich halt in Abhängigkeit, ja. Weil in dem Moment, wo man auf Skills, Plugins und MCP-Server zurückgreift, ist das nicht mehr in der Welt des Chatbots, nicht mal in dem kleinen putzigen Chatfenster, sondern ab dem Punkt hat es Auswirkungen auf deinen Rechner, auf dein reelles Leben und ab dem Zeitpunkt sollte ich mich auskennen, sollte wissen, was ich da tue, die Risiken einschätzen können und mich ein bisschen mit den Rahmenbedingungen beschäftigen. Und ich fürchte, wenn wir da nicht arg dagegen anreden, dann wird diese Fähigkeit, unter die Motorhaube zu schauen, als immer unwichtiger eingestuft. Also ich habe jetzt gerade den Daily Podcast der New York Times von vor, ich glaube, 2 oder 3 Tagen gelesen. Mhm. Da ist ein Reporter vom New York Magazine eingeladen gewesen, der hat mit 75 Codern gesprochen und hat mit denen so ein bisschen darüber geredet, wie so KI ihren Arbeitsalltag verändert hat. Hat dann festgestellt, dass außerhalb der großen Schmieden Google und Co. die Leute stellenweise überhaupt keine Zeile mit Code mehr schreiben. Mhm. Sondern nur noch reviewen, Architekturen anpassen, Output prüfen. Bei Google und Co., da läuft es anders. Da gibt es halt schon große Codebases. Wenn man da den Agenten einfach drauf lässt, ist die Gefahr halt viel größer, dass er irgendwas kaputt macht, als wie wenn er vollkommen neuen Code schreibt, der dann irgendwo alleine in der Umgebung vor sich hingammelt. Die machen vielleicht, keine Ahnung, 40-50% und haben vielleicht 10% mehr Output erreicht, war so sein Ding. Aber worauf ich hinaus will, ist, er hat dabei festgestellt, der Willen, Junior-Coder einzustellen, sinkt. Er hat das auch belegt. Es gibt eine Stanford-Studie, die den Arbeitsmarkt untersucht hat und dabei festgestellt hat, dass 16% weniger Juniorstellen offen sind. Und ja, das ist eine riesengroße Gefahr. Also so.
Ich würde aber sagen, da müssen wir zwar ein paar Sachen zusammenbringen. Ergänzend dazu zwei Dinge. Dass es Silicon Valley weniger Junior Coder einstellt, hat was damit zu tun, dass sie massiv überhired sind und immer schon überhired waren. Das heißt, sie müssen relativ viel alten Scheiß rausschmeißen. Achtung, das ist keine Aussage auf eine weltweite Tendenz. Aber in den USA, insbesondere im Valley, sind es überhired. Und das heißt, du hast immer wieder Phasen, wo und so. Das nächste ist, und das sehen wir momentan hart. Ich erwähne jetzt zweimal Meta. Erstens, Mark Zuckerberg hat seinen ersten Commit vor zwei Wochen wieder gemacht. Das heißt, der CEO codet wieder selber. Das heißt, wir sehen insbesondere extrem viel sehr senior Leute zurückgehen in Code. Wer das noch nicht interessant genug findet, vielleicht sagt euch Workday was. Workday ist eine riesige Work-Software-Plattform, mega Techie-Unternehmen. Die haben gerade ihren CTO verloren. Brauchen neun. Vielleicht möchte sich jemand bewerben. Denn der CTO ist als Staff-Engineer zu Anthropic gewechselt. Back on Keyboards. Das heißt, wir sehen einen großen Trend von Seniors gehen zurück. Das ist das, was in Deutschland weniger in den News publiziert wird. Hat manchmal so einen Vorteil, wenn die Mutti hier Silicon Valley berät. Wir sehen auch genau das. Und wir sehen eins, und das ist einer der größten Unterschiede, gerade läuft in den USA, leider darf es ich nicht betreuen, verdammt, aber wir machen auch extrem große davon im Silicon Valley. Dieses ist nicht in meiner Hand. Meta hat ein komplettes AI-Enablement durch die Gesamt-Org ausgerollt. Meta, eine Tech-Company, eins der allergrößten, wenn nicht das größte A-Enablement-Programm ausgerollt. Merkt ihr was? Es ist 2026. Die Tech-Konzerne bringen sich hart in Stellung. Ja, die heiern weniger Juniors. Vielleicht auch, weil wir uns die Guten aussuchen können. Schon mal so weitergedacht. Die Gesamt-Org wird enabled mit. Und da ist ja, denkt immer nicht dran, was euch das nur beim Anbieter kostet, sondern denkt mal dran, was es für ein Investitionspunkt im ersten Schritt in der Zeit ist, die Unternehmen damit investieren. Das ist die Realität, die gerade stattfindet. Und das ist weit weg von der Diskussion, die immer wieder geführt wird. Und ich bin bei dir. Ja, die Konsequenz ist, dass gut ausgebildete Leute und dass diese Tendenz werden wir weiterhin sehen. Aber wir sollten vorsichtig sein, wenn wir immer auf die Entlassungen in den USA gucken, wo wir halt auch sagen, okay, Vorsicht, die haben auch massiv wirklich, also es gab eine Zeit lang, da wurde halt einfach alles eingestellt, was ist. Noch dazu haben die USA auch momentan definitiv Arbeitszeit nach oben gepusht. Du erwartest also wieder definitiv eher von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends oder sonstige 12-Stunden-Tage sind wieder normal. Gerne wird Samstag wieder gearbeitet. Also die können natürlich auch im Productivity-Gain teilweise darüber momentan nochmal stärker hebeln. Aber ja, die Juniors sind angezählt. Wer gut ist, kriegt aber trotzdem definitiv Zugang dazu. Es ist halt jetzt echt eher eine Skill- und Qualitätsfrage. Und definitiv, dass bei Juniors wird eine andere Erwartungshaltung, wie AI-driven sie sind. Und weil wir natürlich immer wieder auf diese Ausreißer gucken, siehst du natürlich nicht wenig Best Practices. Und auch das übrigens eins der ganz dunklen Sachen momentan. Ihr braucht doch nicht glauben, dass über die coolsten Sachen momentan gesprochen wird. Kein Unternehmen hat momentan Interesse daran, wirklich die Karten aufzudecken, wie weit sie sind. Es wird über Enablement-Programme gesprochen. Es wird ein bisschen Showcasing nach außen gemacht. Ihr habt keine Ahnung, was hinter verschlossenen Türen teilweise stattfindet. Ich kann da nicht so viel drüber reden, aber ich kann euch sagen, denkt einfach 10 Stufen weiter, dann sind wir ungefähr nah dran, was wirklich momentan eigentlich abgeht. Und das ist diese Diskrepanz, aber die hängt und steht und fällt mit, wie gut sind die Leute ausgebildet, wie gut sind die Leute auf dem Stack, welchen Stack stelle ich zur Verfügung. Es liegt an den Menschen und allen Beteiligten daran, das voranzutreiben. Und das unterschätzen wir, wenn du halt auf dem Cheatway bist, denn die Technologie wird das Problem schon lösen. Die Technologie macht den Job. Es gibt von mir eine uralte Folie, in der ich 2016, als ich das allererste Mal einen Lehrauftrag angenommen habe, die Vorlesung veröffentlicht habe und gesagt, das große Problem in der Data Science ist immer, dass der Rest der Welt denkt, die Technologie macht den Job. Ich wusste nicht, dass diese Folie dermaßen 10 Jahre beständig ist, dass ich sie heute noch, die ist hässlich grottig, sieht aus wie 2016 designt, immer noch diese gleiche Erwartungshaltung. Die Technologie macht den Job. Ist aber nur halb gedacht. Ne?
Ja, definitiv. Also was ich da zum Abschluss vielleicht auch noch mitgeben möchte zum Thema, die Technologie macht den Job, wenn ihr jetzt euch über Skills, MCP-Server, Plugins und was es da alles gibt, informieren möchtet, Macht bitte nicht den Fehler und lasst die Technologie das Problem lösen. Also fragt nicht Claude, wie Claude funktioniert, sondern geht wirklich ganz oldschool mal ins Help Center rein. Schaut euch die Erklärtabellen zu den Skills an. Schaut euch an, wie die erklären, was das ist, wie das funktioniert. Also lest menschengemachte Informationen dazu, weil die Informationen, die ihr ansonsten von euren Chatbots bekommt, sind nicht hilfreich und nicht verlässlich.
Also in dem Fall, wenn ihr gute Quellen habt, ja. Wenn ihr Leute habt mit Tech-Sachverstand, die euch die Quellen prüfen können oder ihr in Teams zusammenarbeitet, wo diese Sachen drin sind, dann ist das ein guter Startpunkt. Inspiration kann man sich immer holen. Dafür sind sie definitiv interessant. Ich hole mir da auch regelmäßig Inspiration zu Themen. Und ich denke, ach cool, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Danach muss man es ein bisschen selber bauen und dann hängt davon ab, wie gut ist eure Grundlage, dass ihr es wirklich vorantreiben könnt. Und jetzt ist halt einfach, jetzt wird es langsam Zeit da, zu überlegen, wie abhängig bin ich denn von meinem lustigen Taxi, wenn ich der Taxifahrer oder die Taxifahrerin bin.
Klingt nach einem schönen Schlusswort. Ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören an euch alle. Vielen Dank, liebe Baba. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Tschüss.